HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit Uwe Berndt. Guten Abend.
Der Präsident der Deutschen Bundesbank, Jens Weidmann, hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier um seine Entlassung zum Ende des Jahres gebeten.
Nach der Pandemie müssen die geldpolitischen Notfallmaßnahmen beendet werden. Wir müssen Acht geben, dass sie nicht zur Dauereinrichtung werden.
Ganz ehrlich ist es so, dass wir wahrscheinlich jetzt immer wieder die Schlagzeilen bekommen werden. Höchster Anstieg der Erzeugerpreise seit 40, 50 Jahren. Stärkster Anstieg auch der Verbraucherpreise seit wie vielen Jahrzehnten dann auch.
Wir sehen inzwischen Inflationsrisiken in Europa.
The inflation response reflects the exceptional circumstances we are in. We expect that those effects will ultimately pass.
Je länger die Inflation oben bleibt, desto mehr kann sich das natürlich in die Inflationserwartungen der Unternehmen und der Bürger hineinfressen.
Wenn die EZB da jetzt hineinbremst, dann macht sie eventuell das Problem einer wirtschaftlichen Verlangsamung noch schlimmer.
Die Deutsche Bundesbank muss weiter Anwältin einer stabilitätsorientierten Geldpolitik in Europa bleiben.
Manch einer fragt sich schon, ja, kann das denn Zufall sein? Kaum ist klar, dass wir in Deutschland einen Regierungswechsel bekommen, verkündet der Bundesbankpräsident Jens Weidmann seinen Rücktritt. Aus persönlichen Gründen, okay, der Mann ist 53, seine zweite Amtszeit hätte er noch bis 2027 erfüllen sollen. Doch jetzt wirft er überraschend hin, auch im Regierungsviertel hatte man nicht damit gerechnet. Angeblich hat Weidmann diesen Entschluss schon vor Monaten gefasst, also wohl doch kein Misstrauen gegen eine potenzielle Ampelregierung. Diese Erklärung springt zu kurz. Vielmehr geht es offenbar um die Rolle von Jens Weidmann im EZB-Rat, wo er als einer der letzten Falken gilt. Also derjenige, der großen Wert auf Stabilität der Währung legt. Dafür ist Weidmann bekannt und mit dieser Haltung ist er im obersten Gremium der Europäischen Zentralbank schon lange in der Minderheit. Ausgerechnet jetzt, wo die Inflation wieder steigt, wirft der Mann hin. Ein schlechtes Zeichen für den Euro, sagen die einen, wäre nicht gerade jetzt die Stunde der Falken. Andere sehen nun die Chance, dass sich die Bundesbank neu aufstellt, im EZB-Rat eben rauskommt aus der Rolle des ewigen Neinsagers. Unser Thema heute, neue Sorgen ums Geld, wer und was folgt auf Jens Weidmann? Das ist eine spannende Frage, weil diese Personalie eben auch dafür steht, welcher geldpolitische Weg denn nun der bessere wäre. Mit mehr Schulden könnten wir mehr Investitionen in Soziales oder den Klimaschutz finanzieren, klingt verlockend. Aber wenn der Preis dafür ist, dass die Inflation sich festsetzt, ist es das wert? Wir sehen ja jetzt schon in diesem Winter, dass nicht nur die Energiepreise sprunghaft steigen. Ist das ein kurzfristiges Phänomen oder müssen wir uns dauerhaft darauf einstellen, dass unser Geld weniger wert ist? Dann hätten wir nämlich auch ein soziales Problem. Das alles wollen wir heute beleuchten. Zuerst aber eine kleine Würdigung des scheidenden Bundesbankpräsidenten von Ursula Mayer.
So volksnah war bisher noch kein Bundesbankpräsident vor ihm, zum Greifen nah. Bei öffentlichen Veranstaltungen geht Jens Weidmann auf alle Sorgen der Bürger ein, beantwortet geduldig jede Frage, etwa als er von einem Jungen gefragt wird, wie man Bundesbankpräsident wird.
Dann muss man irgendwo halt gesehen werden und für gut befunden werden und vorgeschlagen werden.
Und das wurde der promovierte Volkswirt von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Sie schätzte ihn wegen seiner Sachkompetenz und seines brillanten Intellekts. 2011 trat Jens Weidmann das Amt an, doch zum Jahresende will er nun einen Schlussstrich ziehen, schreibt er in einem Brief an seine Mitarbeiter.
Ich bin zur Überzeugung gelangt, dass mehr als 10 Jahre ein gutes Zeitmaß sind, um ein neues Kapitel aufzuschlagen, für die Bundesbank, aber auch für mich persönlich.
Wie aus Bundesbankkreisen zu hören ist, hatte Weidmann diesen Schritt seit Monaten geplant. Eine Rolle dürfte dabei gespielt haben, dass Weidmann auch Mitglied im Rat der Europäischen Zentralbank ist. Dort gilt er als ewiger Mahner, als Reizfigur. Weidmann nimmt es mit Humor. Bei einem Bürgerdialog einmal darauf angesprochen, relativiert er.
Es ist aber auch nicht so, dass wir uns jetzt im EZB-Rat ständig mit Giftpfeilen beschießen.
In seinem Abschiedsbrief spricht er trotz allem von zuweilen schwierigen Diskussionen. Dass die Europäische Zentralbank angesichts immer neuer Krisen immer neue Krisenprogramme ins Leben rief, dass sie im Euroraum die Zinsen quasi abschaffte und Billionen ausgab, um Anleihen aufzukaufen, damit Staaten und Unternehmen günstig an Geld kommen. Jens Weidmann sah es mit Sorge. Er mahnte immer wieder, auch Anfang dieses Jahres.
Nach der Pandemie müssen die geldpolitischen Notfallmaßnahmen beendet werden. Wir müssen Acht geben, dass sie nicht zur Dauereinrichtung werden.
Angesichts der gefährlichen Nebenwirkungen. Das Hauptproblem ist in Weidmanns Augen zurzeit, dass die Inflation immer weiter anzieht. Vor allem in Deutschland sind die Preise zuletzt so stark gestiegen wie seit fast 30 Jahren nicht mehr. Die EZB sieht derzeit zwar keinen Handlungsbedarf, weil sie davon ausgeht, dass sich das Ganze bald wieder normalisiert. Sicher ist das aber nicht, meint Friedrich Heinemann vom Leibniz-Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim.
Im nächsten Jahr könnte es zum Konflikt kommen. Was ist wichtiger, die Bekämpfung der Inflation oder die Finanzierung von hochverschuldeten Euro-Staaten?
Diesem Konflikt wollte sich Jens Weidmann offenbar nicht aussetzen. Zu seinem Rücktritt sagt EZB-Chefin Christine Lagarde, sie habe Respekt für seine Entscheidung, bedauere sie aber zutiefst. Beide sind seit Jahren gut befreundet. Auch viele Finanz- und Wirtschaftsexperten sprechen von einem Verlust. So sagt zum Beispiel Clemens Fuest, Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in München.
Sein Rücktritt kommt in einer Phase, in der intensiv über die Zukunft der Geldpolitik diskutiert wird. Seine hohe fachliche Kompetenz und persönliche Autorität werden in dieser Debatte gebraucht.
In Wirtschaftskreisen ist man sich einig, dass die neue Bundesregierung gut abwägen sollte, wen sie auf diesen freien Posten setzt, weil hier eine Fehlentscheidung fatal wäre.
Und so kommt nun also im Ringen um die neue Bundesregierung ein weiterer Top-Posten dazu, den es klug zu besetzen gilt. Möglicherweise eine Richtungsentscheidung für viele Jahre. Fragen wir unseren ARD-Börsenreporter Stefan Rolf. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Schauen wir zuerst nochmal auf Jens Weidmann. Also was halten Sie von dieser These? Weidmann geht, weil er des Mahnens müde sei, immer in der Minderheit, keiner hört auf ihn.
Also Frust mag da sicherlich eine Rolle gespielt haben, denn es ist ja so, dass spätestens seit Ausbruch der Finanzkrise die Geldpolitik sehr locker geworden ist und immer wieder der große Unterschied klar geworden ist zwischen der Geldpolitik, die manche Staaten im Süden Europas sehr gut gebrauchen konnten, um eben nach der Finanzkrise wieder auf die Beine zu kommen, und einer Geldpolitik, die vielleicht den Deutschen besser getan hätte, zumal allen, die was auf dem Sparkonto haben und gerne ein bisschen Zinsen sehen wollen. Und dieser große Unterschied, der klafft natürlich immer weiter, auch mit Ausbruch der Corona-Pandemie. Und Jens Weidmann war natürlich jemand, der immer wieder den Finger gehoben hat. Und wie gesagt, Frust mag eine Rolle gespielt haben, denn Deutschland hat als größter Aktionär der Europäischen Zentralbank, wenn man das mal so sehen will, einfach das größte Gewicht, das da reingeworfen wird, trotzdem nur eine Stimme. Und da fühlen sich viele Beobachterinnen und Beobachter auch wenig wahrgenommen und schlecht gehört und eben überstimmt. Aber, und das ist ganz klar natürlich der Fall, dass die Geldpolitik natürlich nicht eine rein auf Deutschland zugeschnittene Geldpolitik sein kann. Nur das Problem ist eben, dass Weidmann eben auch festgestellt hat, entweder dass er wirklich sich leer diskutiert hat, um eventuelle Maßnahmen da noch zu verhindern. Auf der anderen Seite ist dieses EZB-Direktorium ja auch quasi wie ein Karussell, bei dem nicht jeder immer mitfahren darf. Dafür gibt es zu viele Notenbankchefs, und es gab dann eben auch zumindest Gerüchte, dass man die ganz unbequemen Entscheidungen immer dann getroffen hat, wenn Weidmann nicht dabei war.
Ach so. Müssen wir diesen Rücktritt also als Resignation verstehen? Hat er gar keine Erfolge auf seinem Zettel?
Er hat natürlich Erfolge auf dem Zettel, denn das Mahnen, das vielleicht nicht immer so deutlich gehört worden ist, das zeitigt ja durchaus Erfolg. Es führt schlicht und ergreifend dazu, dass eben nicht alle Schleusen geöffnet worden sind und dass man wieder laut darüber nachdenkt, diese Schleusen wieder zu schließen. Das hat sicherlich damit zu tun, dass es sehr viele Mahner gibt, nicht nur Weidmann, auch andere stabilitätsorientierte EZB-Direktoriumsmitglieder, gerade aus dem Norden Europas, aber auch die baltischen Staaten, die da eine wichtige Rolle spielen, die eben zeigen, Haushaltsdisziplin funktioniert, wir machen es vor, es läuft gut, also zieht doch bitte die Zügel wieder an. Also von daher ist das Mahnen nicht umsonst gewesen. Resignation ist da vielleicht ein zu hartes Wort.
Ist man in EZB-Kreisen vielleicht heimlich froh, dass Weidmann geht?
Aus dem gleichen Grund wie eben würde ich eher schätzen, nein. Natürlich ist es nicht immer gut, wenn ständig jemand querschießt. Auf der anderen Seite ist es aber auch sehr gut, in einer Diskussion auch mal eine andere Meinung zu hören und diese Meinung dann eben auch aushalten zu können. Im Beitrag ist es ja eben angeklungen, dass Christine Lagarde und Jens Weidmann gut miteinander befreundet seien. Christine Lagarde steht nun wirklich für eine ultralockere Geldpolitik. Geldpolitik. Sie ist im Gegensatz zum Falken Weidmann eine Taube, wie das im Notenbanksprech heißt, also eher eine sanfte Vertreterin der Geldpolitik, die eher das Ganze locker beobachtet. Und trotzdem gelten die beiden als Freunde. Das kann ja auch nur heißen, dass man die Meinung des anderen akzeptiert.
Vielleicht spielen bei Weidmann ja auch profane Gründe eine Rolle. Ich meine, sein Vorgänger Axel Weber ist danach als Top-Banker eingestiegen, hat sehr, sehr, sehr viel Geld verdient. Vielleicht will Weidmann sich seine Karriere auch vergolden. Der ist 53. Warum, wenn nicht jetzt?
Also er hat das Alter, in dem man sich ja nochmal überlegt, ob man nicht nochmal was Neues anfangen sollte, völlig klar. Und die Verlockungen sind natürlich groß, denn jemand mit dieser Erfahrung, der wird natürlich auch in der freien Wirtschaft mit Kusshand genommen. Also da kann trefflich spekuliert werden. Sicherheit und Klarheit haben wir nur, wenn dann die Nachricht kommt, dass so etwas wirklich passiert. Aber ich persönlich kann mir eigentlich Jens Weidmann nicht als Privatier vorstellen.
Gibt es innerhalb der Bank schon ein paar Kandidaten, die sich warmlaufen für die Nachfolge?
Es gibt natürlich viele Kandidatinnen und Kandidaten, die sich dafür warmlaufen. Die werden aber ganz bestimmt jetzt nicht laut ihren Hut in den Ring werfen, weil sobald man das macht, ist man raus aus dem Rennen. Es ist aber so, dass natürlich die Presse, die ja durchaus für ihre Ungeduld auch bekannt ist, ein paar Namen lanciert hat. Ganz vorne mit dabei ist die EZB-Direktorin Isabel Schnabel und die Stellvertreterin von Jens Weidmann, Claudia Buch, die wird auch gehandelt neben sehr vielen Volkswirten, exzellenten Wirtschaftsköpfen, die wir ja in der Bundesrepublik auf alle Fälle haben. Aber das sind so die beiden prominentesten Namen, die momentan kursieren.
Isabel Schnabel soll gute Chancen haben, heißt es. Was würde sich ändern, wenn sie zum Beispiel die neue Chefin der Bundesbank würde? Wäre das ein Kurswechsel oder würde sie die gleiche Richtung weiterfahren?
Es wäre ein Kurswechsel. Isabel Schnabel steht im EZB-Direktorium für eine lockere Geldpolitik, aber es steht auch für eine vermittelnde Rolle. Denn sie hat sich stets dafür eingesetzt, den Menschen zu erklären, warum die Europäische Zentralbank so handelt, wie sie handelt. Und sie hat vorgerechnet, dass es den Deutschen gar nicht mal besser ginge, wenn die Zügel schnell angezogen würden. Schließlich ist man ja auch in einer Gemeinschaft, mit der man auch Handel treiben will. Und dann ist es eben auch wichtig, dass es anderen Staaten gut geht. Da ist sie eine große Vermittlerin zwischen den Tauben und den Falken. Da kann sie ganz gut erklären und machen und tun. Und das setzt sie durchaus in eine Favoritenrolle. Denn was man in dieser aktuellen Situation braucht, das ist sicherlich eine vermittelnde Haltung.
Also den Namen Isabel Schnabel sollten wir uns merken. Es gibt aber auch noch einige Kandidaten von außerhalb, über die reden wir später noch ausführlich. Stefan Wolf erstmal von der Frankfurter Börse. Vielen Dank. Die Banker werden ja nicht nur heute mit großer Neugier und Misstrauen betrachtet. Das war ja schon immer so. Nur nannte man sie damals eher vornehm die Bankiers. Erich Kästner mit seinem Hymnus auf die Bankiers.
Der kann sich freuen, der die nicht kennt. Ihr fragt noch immer wen? Sie borgen sich Geld für 5% und leihen es weiter zu 10. Sie haben noch nie mit der Wimper gezuckt. Ihr Herz stand noch niemals still. Die Differenzen sind ihr Produkt. Das kann man verstehen, wie man will. Ihr Appetit ist bodenlos. Sie fressen Gott und die Welt. Sie säen nicht, sie ernten bloß. Sie schwängern ihr eigenes Geld. Sie sind die Hexer in Person und zaubern aus hohler Hand. Sie machen Gold am Telefon und Petroleum aus Sand. Das Geld wird flüssig, das Geld wird knapp, sie machen das ganz nach Bedarf und schneiden den anderen die Hälse ab. Papier ist manchmal scharf. Sie glauben den Regeln der Regeldetrie und glauben nicht recht an Gott. Sie haben nur eine Sympathie, sie lieben das Geld. Und das Geld liebt sie. Doch einmal macht jeder bankrott.
HR2 Kultur, der Tag. Neue Sorgen ums Geld. Wer und was folgt auf Jens Weidmann? Da schauen wir uns jetzt einmal genauer an, wie denn eigentlich die Europäische Zentralbank unsere gemeinsame Währung zu lenken versucht. Sie musste ja in den letzten Jahren schon so manch eine Krise umschiffen. Erst die Finanzkrise im Jahr 2008, 2 Jahre später die Euro-Schuldenkrise, zuletzt die ökonomischen Folgen der Corona-Pandemie. Das ist noch lange nicht ausgestanden. Und sie macht es immer mit dem gleichen Trick. Haut raus das Geld, koste es, was es wolle. Ursula Mayer zeigt uns, wie diese ultralockere Geldpolitik funktioniert.
Um die ultralockere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank zu verstehen, muss man erst einmal wissen, wie Geldpolitik überhaupt funktioniert. Hans-Peter Buckhoff, Finanzexperte an der Universität Hohenheim, erklärt.
Die Geldpolitik besteht eben darin, dass man entweder Geld knapp hält und teuer macht oder indem man halt Geld sehr billig und in großem Umfang zur Verfügung stellt.
Und genau das macht die EZB gerade. Sie bietet Geld in rauen Mengen quasi zum Nulltarif. Die wichtigste Stellschraube, das sind für sie dabei die Zinsen. Die hat sie massiv gesenkt. Der Leitzins ist seit über 5 Jahren auf einem Rekordtief von 0%. Überspitzt gesagt hat die EZB die Zinsen im Euroraum so letztlich abgeschafft. Ist das Ende der Fahnenstange damit erreicht? Mitnichten. Denn im Zuge ihrer ultralockeren Geldpolitik geht die EZB mittlerweile auch ganz andere, unkonventionelle Wege, meint Friedrich Heinemann, Ökonom am ZDW in Mannheim.
Dazu gehören vor allen Dingen umfangreiche Wertpapierkäufe. Also die Zentralbanken der Welt haben in den Krisen und die EZB eben auch Wertpapiere gekauft. Das sind vor allen Dingen Anleihen und hier spielen jetzt Anleihen der Staaten, Staatsanleihen eine große Rolle.
Die sollen sich so günstiger verschulden können, das geliehene Geld weitergeben, etwa an Privatleute, sodass am Ende alle in der gesamten Eurozone von den günstigen Finanzierungsbedingungen profitieren. Allein in das Antikrisenprogramm PEP sind bisher 1,4 Billionen Euro geflossen. Das entspricht in etwa dem Bruttoinlandsprodukt von Italien. Auch auf diese Weise pumpt die EZB Massen von billigem Zentralbankgeld in den Wirtschaftskreislauf, um die negativen Folgen immer neuer Krisen aufzufangen. Und sie will tatsächlich auch die Inflation anheizen, und zwar dauerhaft, erklärt Ökonom Friedrich Heinemann.
Der aktuelle Höhenflug der Inflationsrate ist ja zunächst mal nur eine vorübergehende Geschichte. Da spielen die Pandemie-Dinge eine Rolle, die Mehrwertsteuersenkungen in Deutschland im letzten Jahr spielt eine Rolle, die hohen Energiepreise spielen eine Rolle, aber es ist noch gar nicht sicher, wie die Inflationsrate in 1 oder 2 Jahren aussieht. Und auf diese Inflationsrate steuert die EZB hin.
Und da strebt sie langfristig eine Inflationsrate von 2% an. Um dieses Ziel wirklich zu erreichen, halten es die europäischen Währungshüter für sinnvoll, im Großen und Ganzen erst einmal weiterzumachen wie bisher. Allerdings warnt Finanzexperte Burghof, je länger die EZB an ihrer ultralockeren Geldpolitik festhält, desto schwieriger wird es für sie, wieder auszusteigen. Denn
je mehr sich die Staaten und die Unternehmen verschulden, auch die Haushalte verschulden, umso gravierender wird es, wenn die EZB dann zur Verteidigung gegen die Inflation die Zinsen erhöhen muss, weil dann immer mehr Staaten, immer mehr Unternehmen, auch Privatleute in wirtschaftliche Schwierigkeiten kommen.
Burghof warnt, viele werden die Zinsen irgendwann einmal nicht mehr bezahlen können. Die wirtschaftlichen Schäden wären immens. So sind sich viele Ökonomen einig, dass die EZB möglichst bald einen Fahrplan für den Ausstieg vorlegen muss, damit die Europäer nicht so abhängig werden von der Droge des billigen Geldes.
Und genau vor dieser Droge des billigen Geldes hatte Jens Weidmann immer gewarnt, aber die anderen Notenbanker wollten ihm im Rausch nicht zuhören. Schauen wir uns also dieses Zaubermittel und seine Risiken nochmal genauer an. Dabei hilft uns Professor Uwe Vollmer vom Lehrstuhl Geld und Währung der Universität Leipzig. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend, Herr Bernd, ich grüße Sie.
Also das Ziel der EZB ist eine Inflation von 2%. Woher kommt denn eigentlich diese Zahl? Warum ist 2% Inflation gut, aber 1% oder 4% ist schlecht?
Ja, da gibt es verschiedene Gründe. Ursprünglich oder eine wichtige Begründung ist, sind eigentlich Messfehler bei der Inflation. Wir messen Inflation mit einer Art Thermometer, aber das Thermometer ist ungenau. Und damit man nicht in die Gefahr gerät, dass man eine Deflation hat, legt man diese Sicherheitsmarge an. Also eine gemessene Inflation von 2% kann auch in Wahrheit ein bisschen niedriger sein. Und um diese Unsicherheit zu berücksichtigen, und das war der Rat der Statistiker, hat man das nicht bei 0% gelegt, sondern die Messlatte oder die Zielmarke bei 2%, nicht in jedem Jahr, mittelfristig. Aber dadurch, das ist ein Grund, warum diese Zahl zustande gekommen ist, 2%.
Man denkt immer, Geldpolitik, das sei so eine ganz exakte Wissenschaft, aber schon diese Antwort zeigt uns, so genau ist das alles gar nicht.
Ja, also Geldpolitik hat eine wissenschaftliche Grundlage, ist aber natürlich auch Politik. Eine Kunstlehre, also da braucht man ja auch Erfahrungen und ein bisschen Gespür für den Markt. Also es ist eine Mischung aus beiden.
Also 2% ist das Ziel, inzwischen sind sich aber alle einig, wir sind bereits deutlich drüber, zum Jahresende vielleicht sogar bei 5%. Und trotzdem bleiben die Notenbanker scheinbar gelassen. Warum tut denn keiner was?
Also erstens ist das Ziel nicht in jedem Jahr 2%, sondern mittelfristig 2%. Also die mittlere Inflationsrate sei 2%. Früher hat die EZB gesagt, früher bis zum Sommer dieses Jahres 2% als Obergrenze. Jetzt sagt sie, wir erlauben auch ein etwas Überschießen über diese 2%. Wir wollen das, diese Zahl symmetrisch behandeln. Aber das bedeutet nicht in jedem Jahr 2%, sondern über einen längeren Zeitraum soll die durchschnittliche Inflationsrate 2% sein. Das war sie in der Vergangenheit etwas darunter. Also wir waren in der, wenn man über Mittel nimmt, über 10, 15 Jahre, da war die Inflationsrate unter 2%. Ja, und jetzt sind wir in einer Situation, wo sie etwas darüber ist.
Und es gibt Experten, die sagen, macht euch locker. Das liegt einfach daran, dass wir ja im letzten Jahr die Mehrwertsteuer gesenkt hatten. Jetzt, wo wir wieder auf dem normalen Wert sind, ist logisch, dass alles teurer wird. Und in einem halben Jahr ist das alles vorbei. Glauben Sie daran?
Also das Argument ist schon stichhaltig. Ob in einem halben Jahr alles vorbei ist, das müssen wir abwarten. Die Mehrwertsteuer natürlich, wenn die Mehrwertsteuer um 3% gesenkt wird und dann wieder das angehoben wird, dann haben wir natürlich da einen Einfluss auf die gemessene Preisänderungsrate. Wir hatten im letzten Jahr auch unglaublich niedrige Ölpreise. Die haben sich jetzt wieder auf das Niveau von 2018 verändert. Also es gibt so einen temporären Einfluss, der auf die gemessene Inflationsrate wirkt. Insofern glaube ich da dran. Aber wir haben natürlich auch Risiken von der Geldmengenentwicklung oder von der Größe der Bankbilanz, der Zentralbankbilanz ausgesehen, und die müssen wir im Griff bekommen.
Also Geldpolitik ist doch ein bisschen Glaubensfrage.
Ist Erwartungsfrage, ja.
Klar ist also, die Politik des billigen Geldes, die scheint noch weiterzugehen, aber den Preis für diese Politik zahlen die kleinen Sparer, die keine Zinsen mehr bekommen, die Menschen, die auf eine gute Verzinsung ihrer Lebensversicherung gehofft haben. Wie groß ist der Kreis der Verlierer?
Der wird groß sein. Also das ist richtig. Wir haben negative Zinssätze, das spüren wir ja alle. Aber wir haben auf der anderen Seite natürlich auch steigende Aktienpreise oder Häuserpreise. Also es gibt Gewinner und Verlierer, und die Geldpolitik hat Umverteilungseffekte. Ich glaube, darauf ziehen sie ab. Also derjenige, der ein Sparkonto hat, muss mit niedrigen oder negativen Zinsen Gebühren bei den Banken rechnen. Derjenige, der Aktien hat oder Immobilien, hat Wertgewinne zu verzeichnen. Es gibt Gewinner und Verlierer, und wenn man das mal anders formuliert, es gibt Umverteilungseffekte.
Umverteilungseffekte klingt so neutral, aber Verlierer ist eben, das sind ja nicht nur irgendwelche, das sind Millionen von Menschen. Wie lange kann das noch so weitergehen?
Es wird erstmal so lange weitergehen, bis die Inflationsrate oder die prognostizierte Inflationsrate durch die EZB diese 2%-Marke erreicht oder übersteigt. Aus Sicht des Sparers, glaube ich, müssen wir uns darauf einstellen. Also es ist eine Kröte, die geschluckt werden muss, aber diese Kröte, an der kommen wir zunächst mal nicht vorbei. Es sei denn, man hat andere Anlagemöglichkeiten, aber für denjenigen, der das normale Sparkonto hält oder festverzinsliche Wertpapiere, für den bleibt die Situation wahrscheinlich noch 1-2 Jahre mindestens bestehen.
Aber wenn man sich jetzt als Sparer eine Inflation wünscht, ist das ja irgendwie auch schlecht, weil man kriegt wenig Zinsen. Richtig. Und das Geld, was man verdient, wird immer noch weniger wert. Also es ist ja dann noch schlechter.
Richtig. Also momentan, die Aussichten für den Sparer sind nicht gut. Das sind keine guten Nachrichten. Niedrige negative Zinsen und eine leichte Inflationsrate, das kommt zusammen, ja.
Also wann wird die Zinserhöhung kommen? Muss sie kommen?
Ich gebe mal das wieder, was die EZB sagt. Das hat sie nämlich vor 2 Monaten angekündigt. Sie wartet ab, sie macht Inflationsprognosen. Und wenn diese Inflationsprognosen für eine längere Zeit über 2% sind, dann wird sie aussteigen aus dem erst aus dem Ankaufprogramm, und dann wird sie auch die Zinsen anheben. Das ist sozusagen der Fahrplan, den sie jetzt mitgeteilt hat, ihre Exit-Strategie aus dem momentanen Szenario. Das müssen wir abwarten. Und ob das wünschenswert ist oder nicht, ist eine andere Frage, aber das ist sozusagen das, was die EZB als Fahrplan uns jetzt mitgeteilt hat.
Sehen Sie diese Entscheidung kritisch?
Nein, ich glaube, es ist jetzt transparent geworden, was passieren wird. Also die Exit-Strategie, der Fahrplan, der jetzt gegangen werden soll, der ist jetzt bekannt. Das finde ich, ist ein Vorteil. Man kann sich darauf einstellen. Erwartungen gibt es natürlich unabhängig davon, von den Marktteilnehmern, wie lange diese Zinssituation noch bestehen bleibt. Aber jetzt haben wir ein bisschen mehr Informationen darüber, wie die EZB beabsichtigt zu handeln. Und ich glaube, das ist ein Vorteil.
Und glauben Sie, dass der neue Bundesbankpräsident oder die neue Bundesbankpräsidentin auf diese Diskussion dann noch einen wesentlichen Einfluss haben wird?
Nein, die Strategiediskussion ist passiert. Also die EZB oder EZB-Rat hat sich auf die neue Strategie festgelegt. Das war im Sommer. Da war Herr Weidmann noch dabei. Wenn ich den Abschiedsbrief, den Herr Weidmann geschrieben hat, den Brief, den er an die Mitarbeiter geschrieben hat, richtig interpretiere, dann hat er auch einiges erreicht. Das kann man so ein bisschen daraus lesen. Es waren noch andere Vorschläge im Raum. Also die Strategiediskussion, die ist, glaube ich, erstmal für 2-3 Jahre beendet.
Professor Uwe Vollmer vom Lehrstuhl Geld und Währung der Universität Leipzig. Vielen Dank. Geldpolitik als Glaubensfrage haben wir gerade gehört, also brauchen wir jetzt ein Glaubensbekenntnis. Dieses hier zum Beispiel. Johann Wolfgang von Goethe, mein lustiges Glaubensbekenntnis.
Nur nichts Überflüssiges im Hause, nur nicht zu viel Möbel, Gerätschaften, nur keine Kutsche und Pferde. Nichts als Geld. Und dann auf eine vernünftige Weise jeden Tag getan, was dir beliebt. Nur keine Garderobe, immer das Neueste und Beste auf dem Leibe. Der Mann mag seinen Rock abtragen und die Frau den ihrigen vertrödeln, sobald er nur einigermaßen aus der Mode kommt. Es ist mir nichts unerträglicher als so ein alter Kram vom Besitztum. Wenn man mir den kostbarsten Edelstein schenken wollte, mit der Bedingung, ihn täglich am Finger zu tragen, ich würde ihn nicht annehmen. Denn wie lässt sich bei einem toten Kapital nur irgendeine Freude denken? Das ist also mein lustiges Glaubensbekenntnis. Seine Geschäfte verrichten, Geld geschafft, sich mit den Seinigen lustig gemacht und um die übrige Welt sich nicht mehr bekümmert, als insofern man sie nutzen kann.
Neue Sorgen ums Geld. Wer und was folgt auf Jens Weidmann? Und das Pikante an diesem Rücktritt zu diesem Zeitpunkt ist ja eben, dass sich das politische Berlin gerade völlig neu sortiert. Vielleicht haben wir Nikolaus einen neuen Bundeskanzler. Und zum Jahresende schon will Weidmann aufhören. Also das bringt jetzt Berlin ordentlich in Zugzwang. Hans-Joachim Viehweger zeigt uns das.
Noch eine Personalie für die neue Bundesregierung. Denn auch wenn die Große Koalition unter Angela Merkel weiter die Regierungsgeschäfte führt, es gehört zum guten Ton, dass eine so wichtige Personalie wie die des Bundesbankpräsidenten nicht mehr von einer alten Regierung beschlossen wird. Olaf Scholz könnte zwar als Finanzminister noch ein Wörtchen mitreden, aber eine vorzeitige Entscheidung über einen Nachfolger für Jens Weidmann wäre ein Affront gegenüber seinen Bündnispartnern von Grünen und FDP.
Wie läuft die Nachfolgesuche ab?
Der Präsident der Bundesbank wird vom Bundespräsidenten auf Vorschlag der Bundesregierung und nach Anhörung der Bundesbank ernannt. Das muss gegebenenfalls schnell gehen, wenn die neue Regierung, wie derzeit geplant, in der Woche ab dem 6. Dezember gebildet wird. Bis dahin wird die Personalie aber bereits Thema in den Koalitionsverhandlungen sein.
Wer könnte auf Jens Weidmann folgen?
Die Frage nach der Person ist stark mit dem Profil verbunden. Während Weidmann für eine stabilitätsorientierte Geldpolitik in der Tradition der Bundesbank stand, hat sich innerhalb der Europäischen Zentralbank seit etwa 10 Jahren eine lockere Geldpolitik etabliert, die versucht, Krisen mit Niedrigzinsen und dem milliardenschweren Ankauf von Anleihen zu bekämpfen. Weidmann hatte sich häufig für ein vorsichtigeres Vorgehen ausgesprochen, blieb aber in der Minderheit. Vor diesem Hintergrund könnte die Bundesregierung auf einen weniger konfrontativen Kurs an der Spitze der Bundesbank setzen. Von Bedeutung dürfte auch sein, dass sich gerade SPD und Grüne eine Frau an der Spitze der Bundesbank wünschen. Eine Kandidatin in diesem Sinn wäre Isabel Schnabel, die bereits dem Direktorium der EZB angehört. Eine Nähe zur aktuellen EZB-Politik hätte auch Marcel Fratscher, der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, der bereits für die EZB gearbeitet hat. Oder auch Finanzstaatssekretär Jörg Kukies, ein Vertrauter von Olaf Scholz, der allerdings nicht aus der Geldpolitik kommt, sondern diese aus seiner früheren Aufgabe als Deutschlandchef von Goldman Sachs kennt. Für eine Position mehr im Sinn von Weidmann stünde dagegen der Frankfurter Ökonom Volker Wieland, ein ausgeprägter Experte für die Geldpolitik und einer der sogenannten Wirtschaftsweisen. Für ihn könnte sich die FDP aussprechen, die für Kontinuität in der Politik der Bundesbank wirbt.
Auf welchen Deal könnten sich die Ampelpartner verständigen?
Die Position des Bundesbankpräsidenten ist nicht die einzige Stelle im Wirtschaftsbereich, die die neue Bundesregierung besetzen kann. Seit Monaten ist ein Platz im Sachverständigenrat vakant. Union und SPD hatten sich nicht auf einen Nachfolger für den bisherigen Vorsitzenden des Gremiums der Wirtschaftsweisen Lars Feld einigen können. Feld hatte sich beispielsweise gegen die SPD-Forderung nach einer Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro ausgesprochen. Vor diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass eine offene Stelle im Sinn der FDP besetzt wird und eine Stelle im Sinn von SPD bzw. Grünen. Oder es kommt sogar zu einem größeren Personalkarussell. Zum Beispiel so, Isabel Schnabel wird Bundesbankpräsidentin. Zum Ausgleich rückt Volker Wieland in das EZB-Direktorium nach. Damit wären dann sogar 2 Plätze im Rat der Wirtschaftsweisen zu besetzen, was die Verhandlungsmasse für die Ampelpartner noch einmal erhöht.
So gesehen kommt also dieser Rücktritt von Jens Weidmann genau zum richtigen Zeitpunkt. Es ist jetzt einfach noch eine Trumpfkarte mehr im Spiel. Das kann noch spannend werden. Marc Beise, Wirtschaftsredakteur der Süddeutschen Zeitung. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Gerade rangeln Christian Lindner und Robert Habeck um das Amt des Finanzministers. Das ist jetzt im Augenblick das, wo die meisten Leute drauf schauen. Und die beiden haben ja auch sehr unterschiedliche Positionen in dieser Frage. Habeck sagte schon, er will, dass die Notenbank auf der Höhe der Herausforderungen der Zeit agieren kann. Dazu gehört auch der Klimaschutz. Lindner erwidert, die Deutsche Bundesbank muss weiter Anwältin der Stabilitätspolitik bleiben. Also was zeigt uns das?
Ja, das ist im Grunde genau der Konflikt zwischen diesen beiden. Der eine, Habeck, möchte im Grunde weiterhin mehr Geld ausgeben für einen guten Zweck, also vor allen Dingen für die Klimawende. Und Lindner ist eben traditionell veranlagt, wie viele Ordnungspolitiker früher auch und wie auch Jens Weidmann, die sagen, das Geld muss eben knapp gehalten werden. Das ist genau dieser Konflikt, der sich bei der Bildung der Regierung, aber auch bei der EZB-Politik deutlich zeigt. Und streng genommen stehen die sehr stark gegeneinander. Am Ende wird man sich irgendwo in der Mitte einigen. Das ist ja abzusehen. Da will ja niemand die sich bildende Koalition scheitern lassen.
Ja, und der Finanzminister hat ja auch noch den Bundeskanzler über sich. Also es ist ja nicht so, dass der Finanzminister das alles alleine entscheiden könnte dann hinterher.
Ja, das stimmt natürlich auch. Und wie wir alle wissen, ist Olaf Scholz natürlich als Finanzminister vom Fach. Aber es ist schon eine wichtige Frage, ob am Ende Habeck oder Lindner Finanzminister werden. Aber weniger, glaube ich, ja aus dem Grund, dass der Finanzminister dann im Grunde seine Politik durchsetzen kann, sondern es wird, glaube ich, eher genau andersrum sein. Der jeweilige Finanzminister muss die Politik des anderen Koalitionspartners machen. Und das ist eigentlich das Spannende. Also wenn Habeck Finanzminister wird, wird er härter agieren, als er jetzt redet. Und wenn Lindner Finanzminister wird, dann muss er großzügiger mit dem Geld umgehen, als er jetzt redet. Sonst wird die Koalition nicht funktionieren.
Okay, also schauen wir nochmal diese Position an. Das klassische Stabilitätsdenken, das wir nun seit Jahrzehnten kennen, ist das überholt angesichts der Herausforderungen, die auf uns zukommen?
Also ein bisschen weit ist das schon überholt. Also die Wissenschaft entwickelt sich da wirklich weiter. Da gibt es in den letzten Jahren sehr viele Studien zu. Und es ist auch kein Zufall, dass die Notenbanken in der ganzen Welt eigentlich diese berühmte lockere Geldpolitik machen, also sehr viel Geld drucken und in den Markt lassen und das die Zinsen halt niedrig hält, weil damit ist einfach das Geld da, nicht, wie man früher gesagt hat, um irgendwelche Wohltaten auszuschütten und über seine Verhältnisse zu leben, sondern eben um die großen Krisen, in denen wir stecken, erst die Finanzkrise, dann die Eurokrise, jetzt die Corona-Krise und dann die große Klimawende zu meistern. Dafür braucht man viel Geld. Und das moderne Denken ist, dass dieses Geld eben von den Notenbanken zur Verfügung gestellt werden muss. Und bisher hat das ja auch funktioniert. Also bisher haben wir ja keine neue Krise in den letzten Jahren bekommen, obwohl so viel Geld im Umlauf ist.
Das heißt, eine moderne, zeitgemäße Geldpolitik ist genau dieser Weg. Weitermachen, raushauen das Geld. Gibt es da keine Alternative?
Ja, nein, eigentlich gibt es keine Alternative. Die große Frage ist nur, und das ist eigentlich auch der Grund für den Rücktritt von Jens Weidmann, wenn man ihm genau zuhört und wenn man hinter den Kulissen recherchiert, die große Frage ist, wann zieht man die Zügel wieder an? Also wann wird man anfangen, weniger Geld auszugeben, Geld einzusammeln und damit die Zinsen anzuheben. Ja, das ist natürlich steht in einem direkten Verhältnis zu der Inflation, die Sie angesprochen haben. Die Inflation steigt ja, sie steigt massiv. Die herrschende Meinung vermutet, dass das nächstes Jahr ein Ende haben wird, wenn die Wirtschaft weltweit wieder in Gang gekommen ist, wenn wieder mehr Energie zur Verfügung steht, wenn die Energiepreise wieder runtergehen. Aber das ist ja nicht sicher. Wenn die Inflation immer weiter steigt, werden die Notenbanken, die EZB und die Fed und die anderen dann die Kraft haben, auch gegenzusteuern. Und da hat Jens Weidmann nicht das Zutrauen. Er hat den Eindruck, die werden immer weiter in diese Richtung gehen. Und deswegen ist er letztlich auch zurückgetreten. So ein bisschen zermürbt, weil er den Eindruck hat, ich werde ja nicht mehr gehört.
Dann werfen wir noch einen Blick auf mögliche Kandidaten. Wir haben ja gerade noch ein paar interessante Namen gehört. Marcel Fratscher zum Beispiel, DIW, sehr renommiert und SPD-nah, heißt es. Das würde Scholz gefallen?
Das würde Scholz gefallen. Fratscher ist einer, der seit einigen Jahren sehr nah an dem Koalitionspartner SPD war, auch diese großen Infrastrukturprogramme, die eben viel Geld kosten, befürwortet hat, auch immer die EZB-Politik verteidigt hat. Er war ja früher auch selbst bei der EZB. Aber er wäre halt sozusagen in diesem Finanzministerdenken, das Sie am Anfang angesprochen haben, wäre er halt der Mann von Habeck. Und das wird auch, also die Frage ist völlig offen, wer da zum Zuge kommt. Das hängt sehr stark davon ab, muss man irgendwelche Gewichte austarieren. Also ein Finanzminister Habeck wird, glaube ich, nicht zu Herrn Fratscher tendieren, sondern wird sich jemanden suchen, der konstruktiv und gesprächsbereit ist, aber ein bisschen konservativer in seinen geldpolitischen Ansichten. Und umgekehrt, abgesehen davon, ist es so, dass die Koalition, und zwar sowohl SPD als auch Grüne, vielleicht sogar FDP, eigentlich schon eine Frau haben wollen an der Spitze der Bundesbank. Das wäre ein Signal, ein wichtiges Signal, dass auch diese Position für Frauen eben offen ist. Und von daher muss man, glaube ich, Richtung Frau denken.
Wen würden Sie denn nehmen, wenn Sie jetzt keine Rücksicht auf dieses ganze politische Gleichgewichtsspielchen nehmen müssen?
Ich würde, glaube ich, die ja auch genannte Isabel Schnabel nehmen, eine sehr kluge Ökonomin, früher eher konservativ, jetzt ja schon bei der EZB tätig und einfach, man könnte auch sagen, realistischer geworden, vertritt die EZB-Positionen, kennt aber sozusagen, hat so diese deutsche Attitüde des wir sind für sicheres Geld Denkens im Blut. Und wenn sie jetzt von der EZB zurückgehen würde zur Bundesbank, dort Präsidentin werden würde, hätte sie auch große Chancen beim nächsten EZB-Präsidentenwechsel dann nachzurücken. Und dann hätte man erstmals einen Deutschen an der Spitze der EZB und dann auch noch eine Frau an der Spitze der EZB, eine kompetente Frau, keine Quotenfrau. Das wäre ein sehr smartes politisches Manöver.
Marc Beise von der Süddeutschen Zeitung mit einem klaren Votum für Isabel Schnabel. Vielen Dank. Wer auch immer der neue Bundesbankpräsident oder Bundesbankpräsidentin sein wird, wir wollen ihm oder ihr noch ein paar Weisheiten mit auf dem Weg geben. Diese hier stammt von Lutz W. Wolf, Money Talks.
Wenn es um Geld geht, werden die Leute echt komisch. Über Geld spricht man nicht, sagen sie vornehm. Aber in Wirklichkeit haben sie natürlich bloß Angst. Kein Wunder. Wer ständig Ebbe in der Kasse hat, weil er mit seinem Einkommen nicht auskommt, wer heimlich Sorge hat, dass er zu viel oder zu wenig Gehalt kriegt, wer ständig von Anlageberatern, verarmten Verwandten, Marketingstrategen, Panzerknackern, Trickbetrügern und Steuerfahndern gejagt wird, der hält natürlich die Klappe. Und wer von Gläubigern verfolgt wird, erst recht. Aber nicht nur deshalb ist Geld ein Tabu. Geld ist auch irgendwie eklig und schmutzig und böse. Wir schämen uns, wenn wir es haben, und wenn wir keins haben, erst recht. Ein Mann ohne Geld ist wie ein Wolf ohne Zähne, sagt ein französisches Sprichwort. Aber wer redet schon gern offen über seine Macht oder Ohnmacht? Die Arroganz der Superreichen und der Superarmen ist eher selten oder wird zumindest nicht sichtbar. Bettelmönche und Milliardäre möchten beide wegen ihrer Tugend geliebt werden, und die hat mit Geld nur relativ wenig zu tun. Denn als Leistungsnachweis hat Geld nur in engen Grenzen Bedeutung. Wer verdient schon, was er verdient? Beim einen scheint das Geld sich unter der Hand zu vermehren, dem anderen rinnt es irgendwie durch die Finger.
HR2 Kultur, der Tag. Neue Sorgen ums Geld. Wer und was folgt auf Jens Weidmann? Sorgen um unser Geld machen wir uns eigentlich ganz gerne. Vielleicht ist das sogar eine typisch deutsche Eigenschaft. Könnte vielleicht sein. Geht es Ihnen manchmal auch so wie Stefan Bücheler?
Heute Morgen bin ich schweißgebadet aufgewacht. Albtraum. Im Traum renne ich mit meiner Schubkarre voller Euroscheine zum Supermarkt. Ich will Tomaten kaufen. Die sind ja verdammt teuer geworden. Der Wind weht 51-Euro-Schein von dem bunten Haufen in der Karre. Ich versuche ihn noch zu greifen, aber er fliegt schnell höher und verschwindet im grauen Himmel. Ich schaue auf die Schubkarre vor mir. Das ganze Geld ist weg und drin liegt Eine Zwiebel. Dann bin ich aufgewacht. Was für ein Horror. Hyperinflation, Rechnungen werden mit Schubkarren voller wertloser Scheine bezahlt. Gab's ja alles schon mal. 1923. Ein deutsches Trauma. Wahrscheinlich habe ich's vom Uropa geerbt. Aber ist auch klar, dass ich gerade verunsichert bin, oder? Inflationsrate von über 4%. Alles wird teurer. Und das mit den Tomaten, das könnte ich ja noch verkraften. Aber die Energiepreise. Wenn ich einigermaßen durch den Winter kommen will, dann fahre ich halt kein Auto mehr und heize nicht. Geht schon. Also rein in den nächsten Krisenwinter. Corona ist ja noch nicht mal überstanden und die Klimakrise nimmt gerade erst Fahrt auf. Die Beherrschung der Klimafolgen wird Milliarden kosten. Und die deutsche Wirtschaft? Die Lieferketten sind noch immer nicht wieder stabil. Keine Chips für Smartphones und Elektronik. Zu wenig Aluminium für neue Autos. Und überhaupt, Metalle sind 35% teurer als vor einem Jahr. Zusammen mit den explodierenden Energiepreisen bedroht das viele mittelständische Betriebe hier bei uns. Eine Krise jagt die nächste, so fühlt sich's wenigstens an. Ist auch klar, dass ich verunsichert bin. Und wenn viele so verunsichert sind wie ich, dann hat das einen blöden Effekt. Einen sich selbst verstärkenden Effekt. Wenn alle davon ausgehen, dass die Preise weiter steigen, dann werden Käufe vorgezogen. Und dann werden natürlich auch höhere Löhne gefordert. Und das wiederum veranlasst die Unternehmer, die Preise anzuheben. Und schwupps, da ist sie dann, die Lohnpreisspirale, die Inflation ankurbelt. Also steckt auch jede Menge Psychologie drin. Und deshalb will ich jetzt mal was Schönes hören. Was von Sicherheit und Stabilität. Komm schon, Bundesbank, dafür hast du früher immer gestanden. Geldwertstabilität statt einer Schubkarre voller Euros.
Solche Ängste scheinen tief zu sitzen bei uns Deutschen. Als Gegenmittel sollten wir jetzt einfach mal einen Schritt zurücktreten und das Ganze nüchtern mit ein bisschen mehr Distanz betrachten. Werner Plumpe ist Professor für Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Goethe-Uni Frankfurt. Ich grüße Sie.
Hallo.
Die Hyperinflation aus der Weimarer Republik ist ja nun wirklich, wirklich lange her. Ja. Warum ist die Erinnerung da bei uns noch so lebendig?
Das ist in ganz vielen Familiengeschichten ja ein regelrecht institutionalisiert. Es gibt ganz viele Geldscheine, die gesammelt worden sind. Es gibt Erzählungen, es gibt Bilder und es gibt natürlich auch das allgemeine Bewusstsein, dass die Geldentwertung sehr zur Destabilisierung der Weimarer Zeit beigetragen hat. Und das alles hat sich zu so einer Art Komplex in den Augen und in der Erinnerung vieler Menschen verdichtet, nach dem Motto, wenn es ganz schlimm wird mit dem Geld, dann wird es auch in allen anderen Bereichen sehr unangenehm.
Wobei die Hyperinflation ja eine internationale Krise war, nicht nur in Deutschland. Kann es sein, dass wir in Deutschland mehr Sehnsucht haben nach Geldwertstabilität als andere Länder?
Kann ich so gar nicht so sagen. Ich glaube eher, die Deutschen haben, oder in Deutschland hat man zweimal, nämlich nach dem Ersten, nach dem Zweiten Weltkrieg, die Erfahrung gemacht, dass über Inflation Massenenteignungen stattgefunden haben, um die Weltkriege zu finanzieren. Das spielt sicher eine Rolle, dass man Angst hat, dass bei höherer Inflation das eigene Vermögen weggeht, und da hat man Angst davor. Aber das ist in allen Ländern ziemlich gleich ausgeprägt, glaube ich. Die zentrale Erfahrung hier ist eine in gewisser Hinsicht andere. Man weiß seit den 1950er Jahren, dass der wirtschaftliche Erfolg der Bundesrepublik sehr daran gehangen hat, dass sie eine Art produktivitätsorientierte Lohnpolitik getrieben hat, dass man also im internationalen Bereich seine Wettbewerbsfähigkeit über Inflation und Geldentwertung nicht aufs Spiel gesetzt hat. Und ich glaube, viele Menschen haben das Gefühl, wenn wir jetzt zu viel Inflation kriegen, dann setzen wir die wirtschaftliche Position des Landes aufs Spiel.
Kanzler Kohl hat schließlich die D-Mark für den Euro geopfert.
Ja.
Auf die Stabilität der D-Mark waren wir immer sehr stolz. Wie unabhängig war denn eigentlich die gute alte Bundesbank zu D-Mark-Zeiten wirklich?
Das ist im Einzelnen schwer zu sagen. Das war sehr umstritten. Konrad Adenauer hätte gerne eine politisch Weisung folgende Bundesbank gehabt. Das hat sich dann nicht durchgesetzt. Überhaupt, dass wir eine solche politische Unabhängigkeit haben nach dem Zweiten Weltkrieg, hat sehr viel mit den Alliierten zu tun, die diese Unabhängigkeit sichern wollten, damit ein deutscher Staat keinen Zugriff auf das Geldwesen hat und damit wieder Unfug treiben kann. Von daher ist das in gewisser Weise historisch gar nicht so naheliegend, dass die Deutschen es selber gemacht haben, sondern eine Folge des Krieges. Aber danach hat man damit, mit dieser relativen Unabhängigkeit der Bundesbank, dann ganz gute Erfahrungen gemacht. Und die Orientierung an der Geldwertstabilität war eben einer der Punkte, der dabei die große Rolle spielte. Dass das Land so gut durch die 60er, 70er, 80er Jahre mit den Ölpreiserhöhungen und anderen Sachen gekommen ist, das hat auch viel mit dieser Geldwertstabilität zu tun, für die die Bundesbank heute dann ihre Erinnerung bekommt.
Aber Versuche einzugreifen gab es sowohl von konservativer als auch von linker Seite?
Immer, immer. Das ist ja ganz klar. Der Staat hat ein wesentliches Steuerungsinstrument und das ist das Geld. Und da versucht man sich natürlich einen möglichst großen Zugriff darauf zu schaffen. Und insofern war die Unabhängigkeit der Bundesbank eine Sache, die viele Leute gestört hat. Auch in den 70er Jahren gab es ja große Konflikte zwischen der Bundesregierung, zwischen Kanzler Schmidt und der Bundesbank. Und das war auch später oft der Fall, dass das, was die Bundesbank an strikter Form der Geldwertstabilität in den Vordergrund gestellt hat, den politischen Richtungen, seien sie nun eher konservativ oder eher links, nicht unbedingt geschmeckt hat. Das hat eben deren Handlungsspielräume eingeengt.
Also ist es schon wichtig, dass der Bundesbankpräsident eine starke Persönlichkeit ist?
Ja, auf jeden Fall, denn die Unabhängigkeit der Bundesbank ist natürlich immer auch eine Frage, wie weit man die Unabhängigkeit gegenüber den politischen Erwartungen behaupten kann. Und da hat die Bundesrepublik mit ihren Bundesbankpräsidenten zum Teil ja ganz gute Erfahrungen gemacht. Und das, was wir heute haben, dass die Bundesbank keine so große Rolle mehr spielt, ist sicher auch Ausdruck der Tatsache, dass diese, wenn man so will, starken Persönlichkeiten nicht mehr die Rolle spielen.
Heute ist nun die Bundesbank nur noch ein Rad im großen EZB-Gefüge, wenn noch ein bedeutendes. Wir sind immerhin die größte Volkswirtschaft im Euroraum. Müssten wir da nicht mehr zu sagen haben?
Streng genommen müsste man schon mehr zu sagen haben, aber das ist eben eins der großen Probleme der Europäischen Union, dass die jeweilige Bedeutung ihrer Mitglieder und die demokratischen Verfahren miteinander nicht wirklich abgestimmt sind. Das zeigt sich ja auch bei den Europawahlen und bei anderen Dingen, dass eine Orientierung an der strikten Bedeutung, Größe, dem Volumen der Mitgliedsländer dazu führen würden, dass wenig Große sehr viel und die vielen Kleinen relativ wenig zu sagen haben. Und insofern haben wir diese Form der Demokratisierung, ein Land, eine Stimme, was der Wirklichkeit nicht wirklich entspricht. Und das kann, was Geld- und Währungspolitik angeht, sicher zu einem der Sprengsätze in der EU werden.
Die Inflation war bei uns oft niedriger als in anderen europäischen Währungen. Darauf waren wir immer ein bisschen stolz. Ist das auch eine kulturelle Frage?
Das glaube ich eigentlich weniger. Ich würde eher sagen, das ist eine Frage historischer Erfahrungen, dass man gemerkt hat, mit relativ niedriger Inflation kann man das, was ich eben genannt habe, nämlich produktivitätsorientierte Lohnpolitik machen. Und damit kann man erreichen, dass das Land national, international einigermaßen wettbewerbsfähig ist und sich dadurch stabilisiert, was eine Außenwirtschaftsbeziehung angeht, was die Produktivitätsentwicklung im eigenen Land angeht. Und das ist einfach eine Erfahrung, die man gemacht hat. Die Menschen sehen halt, wie sich die Lira entwickelt hat, wie sich der Fonds entwickelt hat. Die sehen, welche Wettbewerbsfähigkeit die jeweiligen Volkswirtschaften haben. Und man weiß eigentlich, dass Geldwertstabilität im deutschen Fall, wenn man so will, ein Erfolgsfaktor war. Und den gibt man nicht so gerne ab.
Jetzt ist die Nervosität groß. Ausgerechnet bei steigenden Inflationswerten geht der Mann von Bord, der immer für Stabilität stand. Ja, vielleicht finden Sie als Wirtschaftshistoriker ein paar beruhigende Worte für uns. Wird die Sonne auch im nächsten Jahr über der Bundesbank aufgehen?
Auf jeden Fall. Und eine Inflation wie Anfang der 1920er Jahre wird es auch nicht geben. Ich denke mal, dass die bisherige stabilitätsorientierte Geld- und Finanzpolitik der Bundesbank und damit auch der Bundesregierung letztlich ja für ganz Europa nützlich war. Denn wenn man einen Vorteil von der alten deutschen bundesrepublikanischen Stabilitätspolitik hatte, dann liegt das ja gerade darin, dass ein erfolgreiches Land in Europa sehr viel Stabilität bedingen kann. Und das wird man nicht so ohne weiteres aufs Spiel setzen. Von daher ist jetzt die Frage, wie das mit der Inflation weitergeht. Irgendwann wird die EZB reagieren müssen und irgendwann wird man auch schauen, dass man diese Gefahren, die da entstehen, dass man sie eindämmen wird. Das ist immer noch möglich.
Professor Werner Plumpe von der Goethe-Universität Frankfurt, vielen Dank und schönen Abend. Wer und was folgt auf Jens Weidmann? Eine spannende Personalie, bei der es eben um sehr viel mehr geht als nur um eine Person. Das wollten wir zeigen. Mein Name ist Uwe Berndt und die Schlussworte überlassen wir aber jemand anderem. Ein Klassiker. Wollen wir es optimistisch sehen? Alles wird gut. Und wenn dann alles gut wird und wir alle in unserem billigen Geld schwimmen, dann können wir endlich so reden wie Mario Adorf in Kir Royal. Wäre das nicht schön? In diesem Sinne.
Ich kauf dich einfach. Ich kaufe dann eine Villa, stelle dir noch eine Ferrari davor, dann ein Weib schicke ich jeden Tag eine 5-Karäter. Ich schiebe dir hinten und vorne rein. Ich scheiß dich sowas von zu mit meinem Geld, dass du keine ruhige Minute mehr hast. Ich schicke dir jeden Tag Cash im Koffer. Das schickst du zurück. Einmal, zweimal, vielleicht sogar ein drittes Mal. Aber ich schicke dir jedes Mal mehr. Und irgendwann kommt dann nochmal der Punkt. Da bist du so mürbe und so fertig und die Versuchung ist so groß, dann nimmst es und dann hab ich dich, dann gehörst du mir und dann bist du mein Knecht. Ich mach mit dir, was ich will. Verstehst du, Junge? Ich bin da einfach über. Gegen meine Kohle hast du doch ja keine Chance. Begreifst du das denn nicht, mein Junge? Mensch, Baby, Junge, ich will doch nur dein Freund sein.